Magnifizenz, sehr geehrter Dekan, lieber Alexander, liebe Kolleginnen und Kollegen und Studierende, sehr verehrte Gäste. Wird man auf den eigenen Beruf des Mathematikers angesprochen, gibt es häufig zwei folgende Reaktionen. Die erste ist, dass sich der Gesprächspartner an den eigenen Mathematikunterricht und an die eigene Mathematikausbildung an der Universität erinnert, mit allen positiven und negativen Gefühlen. Und die zweite Reaktion besteht in der meist vorsichtig gestellten Frage, was macht man als Mathematiker eigentlich den ganzen Tag? Dass die Ausbildung der Studenten einen Teil der Zeit in Anspruch nimmt und wichtig ist, ist meist unbestritten. Die Frage zielt mehr auf die verbleibende Zeit, die Zeit, die in die Forschung investiert wird. In der Regel ist in dieser Frage die Mathematik in einer schwierigen Position als andere Naturwissenschaften, da der Forschungsgegenstand der Mathematik oft innermathematisch ist, innermathematische Grundlagenforschung ist und sich diese Grundlagenforschung manchmal schwerer erklären lässt als angewandte Forschung technischer Disziplinen oder naturwissenschaftlicher Disziplinen. Im Gespräch hilft es dann meist auch nicht zu beteuern, dass es ohne Grundlagenforschung keine angewandte Forschung gäbe. Aber als Vertreter der Stochastik ist man hier innerhalb der Mathematik in einer komfortableren Position als manch andere Kollege der Mathematik, da die Stochastik einen beachtlichen Bogen von der völligen Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung spannt. Das heißt, auch wenn man eigentlich in der Grundlagenforschung arbeitet als Mathematiker, kann man von interessanten Anwendungen, die das tägliche Leben verändert haben und beeinflussen, berichten. In meinem Vortrag möchte ich nun versuchen, diesen Bogen, den die Stochastik aufspannt, an Beispielen zu beschreiben. Und bevor wir diesen Bogen versuchen aufzuspannen, möchte ich die Stochastik selber mal einordnen. Ich möchte jetzt hier keinen Kollegen aus der Statistik verunsichern. Ich möchte, weil ich die Statistik hier mit eingegliedert wurde, ganz einfach. Es ist eine persönliche Sicht. Die Frage stellt sich deswegen, weil der Begriff der Stochastik national oder regional sehr unterschiedlich gehandhabt wird. In den nordischen Ländern, Skandinavien, wird die Statistik völlig anders gesehen als in Mitteleuropa. Für mich ergibt sich folgendes Bild. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Basis aller Zweige, die hier auftreten. Es zweigt ab in die mathematische Statistik, von dort in die angewandte Statistik. Da sind wir jetzt hier unten. Über diesen Bereich möchte ich nicht sprechen, weil es an der Universität dort Statistiker gibt. Ich möchte über den linken Bereich sprechen. Und die Wahrscheinlichkeitstheorie hat im Wesentlichen zwei Anwendungen. Einmal innermathematische Anwendungen und auf der anderen Seite Anwendungen. Ich möchte über beide Bereiche sprechen. Der Bereich der Anwendung hier wird beeinflusst durch die Wahrscheinlichkeitstheorie selber und wird aber auch angetrieben durch die innermathematischen Anwendungen. Und die Pfeile gehen eigentlich wieder zurück. Das hatte ich jetzt hier vergessen aufzuzeichnen. Probleme, die in den Anwendungen auftreten, die innermathematischen und anderen Disziplinen aufwenden, haben eine Rückkopplung in die Wahrscheinlichkeitstheorie selber. Und dann geht es natürlich auch in die angewandte Statistik. Das ist mein Bild, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Anwendung einzuordnen sind. Ja, wenn man mit Wahrscheinlichkeitsrechnung arbeitet oder Stochastik arbeitet, kommt man irgendwann an den Punkt, sich zu fragen, was ist eigentlich der Zufall? Und das wurde auch schon hier angesprochen von meinen Vorrednern. Und da habe ich einfach im Internet mal nachgeschaut, was so gewisse Leute über den Zufall denken. Und da gibt es zum Beispiel den deutschen Dramatiker und Lyriker Heppel, und der sagt, der Zufall ist ein Rätsel, welches das Schicksal den Menschen aufgibt. Der französische Schriftsteller Bernard Nos sagte, was wir Zufall nennen, ist vielleicht die Logik Gottes. Und wenn man die beiden Zitate zusammensieht, ergibt sich das Bild, dass man den Zufall eigentlich nicht fassen kann, sondern damit einfach leben muss. Albert Einstein war da schon etwas pragmatischer, das klingt schon fast eine Nestbeschmutzung. Er sagte, das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall. Und da kann man nun geteilter Meinung sein, was das heißen soll. Und Voltaire war sehr extrem, Zufall ist ein Wort ohne Sinn, nichts kann ohne Ursachen existieren. Und ich muss gestehen, bevor ich Stochastik gemacht habe, als ich das Abitur gemacht hatte, hatte ich eigentlich die gleiche Auffassung, dass man alles vorausberechnen kann, dass es eigentlich keine Unsicherheiten gibt, und habe mich gewundert über Leute, die das glauben, nicht zu können. Was sind die Folgen dieser Frage nach dem Zufall? Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine veritable Krise in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die eigentlich in dem Sinne noch gar nicht existierte. Die Mathematik begann sich eigentlich von dieser Theorie abzuwenden. weil man das Gefühl hatte, die Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man nicht fassen, den Zufall kann man nicht fassen und die Sachen, die dort gemacht werden, haben keinen Hand und Fuß. Und die Krise wurde natürlich verstärkt durch die Entwicklung der Stochastik, die aus der Spieltheorie entstanden ist. Und aus verständlichen Gründen wurde diese Spieltheorie durch gewisse Kreise, insbesondere kirchliche Kreise, abgelehnt. Und das waren zwei Komponenten, die es der Stochastik nicht einfach gemacht haben in dieser Zeit. Es hat vom 16. Jahrhundert, wo die ersten Publikationen zur Stochastik entstanden sind, das war über Spieltheorie, bis 1933 gedauert, bis die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie gelegt wurden. Und das fundamentale Werk ist von Kolmogorov 1933 geschrieben worden. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung bei Springer, glaube ich, sogar erschienen. Hier ist ein Bild von Kolmogorov. Kolmogorov begegnet mir und meinen Studenten in der stochastischen Analyse sehr oft. Es ist erstaunlich, welche tiefliegenden Sätze alle schon von Kolmogorov bereitgestellt wurden. Man hat den Eindruck, dass die halbe stochastische Prozesstheorie durch Kolmogorov gemacht wurde. Es ist wirklich beeindruckend. Was ist der prinzipielle Ansatz? Der prinzipielle Ansatz von Kolmogorov, der eigentlich vorher schon existierte, aber durch Kolmogorov formalisiert wurde, ist der, dass man ein System von Grundzuständen hat. Aus diesen Grundzuständen bildet man gewisse Teilmengen, das sind Ereignisse. Und jedem Ereignis ordnet man einfach eine Zahl zwischen 0 und 1 zu. Diese Definition des Wahrscheinlichkeitsraumes, die ich hier kurz gesagt habe, kann man in der Vorlesung in 15 Minuten machen, das ist überhaupt kein Problem. Es hat eben nur lange gedauert, bis die Leute gemerkt haben, dass das exakt die richtige Definition ist, die gesamte Stochastik und die gesamte Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die richtigen Beine stellt. Und die Interpretation dieser Zahl P wird nicht der Stochastik angelastet, die Verantwortung wird dem Anwender gegeben. Dort übernimmt die Stochastik weder eine Garantie noch irgendwelche Verantwortung, wie man diese Zahl P zu interpretieren hat. Es gibt historisch zwei verschiedene Interpretationen von P, mindestens zwei verschiedene. Die eine ist der Frequentismus und das ist eigentlich die übliche Vorstellung von Stochastik. Man hat ein Würfelspiel und man zählt aus, wie oft man zweimal hintereinander die 6 beim Würfeln hat und dann bildet man einen Mittelwert und das ist im Prinzip diese Zahl P, die dort entsteht. Aber man kann das auch anders sehen und das war der Thomas Bayes, das ist ein englischer Mathematiker und Pfarrer und der hat P als Grad des Glaubens angesehen, jetzt nicht als in dem Hintergrund als Pfarrer, sondern aus einer anderen Sicht des Glaubens. Und zwar ist er der Meinung, dass das nicht unbedingt was mit relativer Häufigkeit zu tun hat. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich für viele Anwendungen genau die richtige Sichtweise. Für bestimmte Ereignisse möchte man keine relativen Häufigkeiten berechnen. Ich meine, wenn man an starke Erdbeben denkt und die Versicherungsgesellschaften, die das versichern möchten, die möchten das nicht anhand der zufälligen, des Frequentismus ausrechnen, sondern die möchten irgendwelche Abschätzungen haben, die irgendwo herkommen, wo sie sagen, die ist so und so wahrscheinlich. Oder man denke an die Atomkatastrophe in Japan, das möchte man nicht über den Frequentismus interpretieren möchten. Das ist traurig, aber es ist so, sodass diese zweite Auffassung völlig gerechtfertigt ist, aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt sich nicht einteilen in Frequentismus oder Bayesianismus, sondern sie arbeitet einfach mit diesem abstrakten Begriff und das kann auch durchaus gemischt sein. Ja, summa summarum, die Wahrscheinlichkeitsrechnung existiert auf der einen Seite schon lange, seit dem 16. Jahrhundert zumindest, aber andererseits ist die mathematische Fundierung aus 1933 vollständig abgeschlossen worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist auf der einen Seite eine sehr alte Disziplin, aber auf der anderen Seite eine sehr junge Disziplin. Und das macht sich auch manchmal positiv bemerkbar, sodass dort viele Sachen noch nicht so festgestampft sind und man einfach viel Freiraum hat, dort etwas zu machen. Ich möchte nun zu einigen Anwendungen kommen der Stochastik und mein Ziel ist jetzt, sie durch einige Beispiele zu führen, die auch nicht unbedingt mit eigener Forschung zu tun haben, obwohl das erste Thema hat damit zu tun. Und möchte dann am Schluss die Arbeitsgruppe vorstellen und ungefähr einen Eindruck geben, was wir hier so machen in Innsbruck. Ja, die Finanzmathematik ist wahrscheinlich eines der Gebiete, was in den letzten Jahren, ja im letzten Jahrzehnt am meisten im Brennpunkt stand. Und die Erfahrung, die ich mit Kollegen gemacht habe, ich komme selber aus der Funktionalanalysis, es gibt Kollegen, die sind völlig allergisch gegen die Finanzmathematik, weil sie das überhaupt nicht akzeptieren, was dort gemacht wird. In Finnland war es so, dass die Studenten lieber in die Versicherungsmathematik als in die Finanzmathematik gegangen sind. Auf der anderen Seite gibt es eine immense Entwicklung innerhalb der Finanzmathematik und es wird dort sehr viel gemacht. Was sind die Grundlagen oder wann ist die Finanzmathematik entstanden? Die Finanzmathematik, kann man sagen, ist 1900 entstanden. Und zwar ist Louis Bachelier einer der Väter der Finanzmathematik. Er hat 1900 eine Dissertation Theorie der Spekulation eingereicht. Der Doktorvater war der berühmte Henri Poincaré. Und was Bachelier gemacht hat, er hat einen probabilistischen Zugang zur Preisbildung von Optionen geliefert. Es gibt leider keine anderen Fotos, wo Bachelier älter ist. Das ist ein Jugendfoto von ihm offensichtlich. Und die Preisbildung den Optionen werde ich später nochmal ansprechen, was Optionen sind, was man darunter versteht. Es sei hier nur gesagt, dass Bachelier seinerzeit weit, weit voraus war. Das hat den negativen Aspekt gehabt, dass Bachelier zu seinen Lebzeiten nie die Anerkennung bekommen hat, die ihm eigentlich zustand. Er hat aus einem relativ hohen Alter eine kleine Stelle an der Universität in Pierre-Sanson bekommen und wurde sogar von einigen großen Mathematikern, dem Paul Lévy, negativ beurteilt, was Lévy später korrigiert hat. Bachelier ist dadurch etwas, ich will nicht sagen zu einer traurigen Gestalt der Wahrscheinlichkeitsrechnung geworden, aber er hat es nicht einfach gehabt. Heute gibt es eine Bachelier-Gesellschaft, es gibt Bachelier-Weltkongresse, also er zählt als einer der Gründer. Er hat 1900 schon mit der Brownschen Bewegung gearbeitet. Man stelle sich vor, 1921 wurde es durch Norbert Wiener bewiesen, dass die Brownsche Bewegung tatsächlich existiert. Bachelier hat damit 1900 schon gearbeitet, intuitiv, hat das Reflexionsprinzip dort schon verwendet. War seiner Zeit sehr weit voraus. Die Sachen von Bachelier, bewusst oder unbewusst, wurden dann von Plec, Scholz und Mertin ab 1973 weiterentwickelt. Das waren bahnbrechende Weiterentwicklungen der Optionspreistheorie. Und es sei hier bemerkt, dass die Scholz und Mertin 1997 den Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften für ihre Theorien bekommen. Plec war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Als Kuriosum ist hier zu vermerken, oder nicht als Kuriosum, vielleicht als auch manchmal Trost für Kollegen, denen Arbeit in Journal abgelehnt wurde. Es scheint so zu sein, dass die Anfangsarbeiten, die wirklich die fundamentalen Sachen von Plec und Scholz gemacht wurden, zweimal durch sehr renommierte Zeitschriften abgelehnt wurden und die aus dem dritten Anlauf veröffentlicht wurden, sodass man hier nicht immer zählen kann, was publiziert wurde, sondern man muss auf die Langzeitwirkung achten. Und hier war es tatsächlich so, dass sie an den Durchbruch hatten. Ja, was ist die Grundidee, die Plec und Scholz und Mertin verfolgten? Die Grundidee, man nehme sich den stochastischen Prozess einer Aktie, also man modelliere die Aktie mit einem stochastischen Prozess, mit einer sogenannten stochastischen Differentialgleichung. Und stochastische Differentialgleichung, ohne jetzt die Zuhörer sie jetzt hier abzuschrecken, ist einfach formal eine Gleichung von diesem Typ. Die besteht aus zwei Komponenten. Wir haben hier eine zufällige Komponente. Das ist die Brownsche Bewegung, die hier steht. Da komme ich dann noch mal kurz drauf zu sprechen. Und der zweite Teil ist ein deterministischer Teil, der hier steht. Das Sigma, was hier vor dieser Brownschen Bewegung steht, ist die sogenannte Volatilität. Das heißt, die Schwankungen dieses Prozesses wird beschrieben. Und in der Finanzmathematik ist es so, das ist nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis so, dass ein hohes Sigma eine hohe Schwankung bedeutet und Optionen auf solche Aktien wesentlich teurer sind, als wenn das Sigma klein ist. Also großes Sigma heißt ein großes Risiko und damit werden wirklich die Positionen in der Bank auf den Aktienmärkten beurteilt. Und das B ist eine Drift. Das Drift könnte eine Zinsentwicklung sein. Es kann sein, eine wirtschaftliche Entwicklung, die als positiv oder als negativ angesehen wird. Und diese trifft haben alle Teilnehmer dieses Marktes. Eine typische Kurve, wie so ein Aktienprozess aussieht, das ist hier zum Beispiel die Aktie von BMW von 2011. Ich glaube, das sind jetzt zwei Jahre, die jetzt hier zurückliegen. Sieht so aus. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Simulation von dieser Gleichung, die hier steht, das ist eine stochastische Differentialgleichung. Das ist eine sogenannte geometrische Brownsche Bewegung, weil das Sigma hier nochmal auf der linken und auf der rechten Seite im Prinzip gleichberechtigt steht, bekommt man folgendes Bild. Das ist zum Beispiel jetzt eine Simulation mit dem Programm R. Das ist genau das, was wir, diese Differentialgleichung, die dort stand, ist exakt mit den Parametern simuliert worden, mit einem gewissen Sigma und mit einem gewissen B. Und hier sieht man, dieser Preisprozess startet hier im Punkt 1 Und wir haben hier zwei verschiedene Sigmas genommen. Die blaue Linie ist das doppelte Sigma wie die schwarze Linie. Und dass die jetzt nun oben ist und die andere unten ist, ist in dem Fall Zufall. Aber diese hohe Volatilität sagt aus, dass dieser Winkel, in dem sich dieser Prozess aufspannt, wesentlich größer ist als bei dieser schwarzen Kurve. Ich muss das eventuell nochmal modellieren. Na gut, hier sieht es wieder ähnlich aus. Das sind diese Prozesse. Und wenn man das vergleicht mit der richtigen Skalierung, sehen diese Prozesse zumindest im Kurzzeitverhalten sehr ähnlich den Prozessen, die man tatsächlich in der Realität auch findet. Ja, das ist die erste Idee, dass man den Aktienprozess selber simuliert. Und man möchte also ein stochastisches Modell von dieser Kurve haben. Und das ist aber nicht das Ziel dieser Sache. Das Ziel ist es, man möchte Derivate auf diesen Aktien simulieren. Das heißt, man möchte Optionen darauf betrachten. Und diese Optionen haben einen sehr positiven Hintergrund. Und zwar sind Optionen Rechte, die man sich erwirbt, später etwas zu einem festgesetzten Preis zu kaufen. Und das hatte in der Entwicklung sehr große Bedeutung, wenn man zum Beispiel als Produzent auf Kohle oder auf Erdöl angewiesen ist und nicht von den Preisschwankungen im nächsten Jahr beeinflusst werden sein möchte, dann kauft man eigentlich die Option, dass man im nächsten Jahr das Öl oder die Kohle zum bestimmten Preis erwerben kann. Wenn der Preis höher ist, hat man einen Gewinn gemacht. Wenn der Preis, der tatsächliche Preis geringer ist, hat man einen Verlust gemacht, muss man aber die Option nicht einlösen. Und das Problem war dann, wie teuer ist diese Option? Also ich gehe zu dem Erdölhändler und sage, ich möchte so und so viel Barrel im nächsten Jahr kaufen. Kannst du mir einen Preis nennen? Und die Frage ist, wie bewertet man das? Und wie bewertet man das wirtschaftlich sinnvoll, sodass man ein Marktmodell erhält, was arbitragefrei ist? Ansonsten macht dieses Modell keinen Sinn. Ob die Marktteilnehmer tatsächlich nach diesem Modell handeln, ist eine andere Sache. Aber man möchte, dass man ein Modell haben, was konsistent ist, was diese Marktsituation widerspiegelt. Dieses K, das ist der Preis, den man vereinbart. Die Zeit T, das ist die Zeit, wo diese Option ausgeübt wird. Es gibt sehr viele verschiedene Optionen. Die einfachste Option sind sogenannte europäische Optionen. Die Ausübung dieser Option erfolgt zu einem festen Zeitpunkt. Das heißt, ich vereinbare, dass ich in 3 Monaten das Erdöl kaufe oder die Kohle kaufe. Bei der amerikanischen Option ist es so, ich kann bis zu 3 Monaten das ausführen. Das heißt, diese amerikanischen Optionen sind wesentlich wertvoller als die europäischen Optionen und sind auch teurer am Markt. Und man schaut, wie die europäischen und amerikanischen Optionen verteilt sind. Es gibt kaum europäische Optionen, fast nur noch amerikanische Optionen auf den Märkten. Und zur Einfachheit halber hier die Black-Scholes-Formel für eine Kaufoption. Das ist genau die Formel, die durch Black und Scholes und Merton entwickelt wurde. Und die Formel, einfach um die einfach mal hinzuschreiben, C soll der Preis dieser Call-Option sein, das heißt, dass ich etwas kaufen kann. Das ist ein Ausdruck von dieser Gestalt. Und was sind diese eigentlichen Elemente? Ja, das Phi, was hier vorne steht, ist die Verteilungsfunktion der Gauss-Verteilung. Das steht hier, das ist einfach ein Integral. In dieser Funktion Phi muss ich das D1 und D2 einsetzen und D1 wird aus dem Anfangspreis der Aktie, dem sogenannten Basispreis, der Zeit und der Volatilität berechnet und das D2 wird hier auch so ausgerechnet. Was man hier nicht sofort sieht, aber was sich aus der Theorie ergibt, wenn das Sigma groß wird, wird das C auch groß und wenn das T groß wird, dann hängt das davon ab, wie das ist. Aber bei dem Sigma ist es auf jeden Fall, wenn das Risiko groß wird, wird die Option auch teurer. Gut, das ist für die europäische Kaufoption dieser Preis. Und was hier auffallen sollte, wenn man sich diesen Preisprozess von vorher nochmal anschaut, diese Drift B geht nicht in diese Formel ein. Und das ist letztendlich die fundamentale Erkenntnis aus der Stochastik und die Modellierung in der Stochastik, dass man sagt, ein Driftparameter im Preisprozess darf den Preis nicht beeinflussen am Markt. Das heißt mit anderen Worten, dass jeder Marktteilnehmer kann auf diese Drift zugreifen, das heißt man hat keinen Vorteil davon, also darf der Preis davon nicht abhängen. Um das zu machen, das sieht jetzt hier so einfach aus, diese Formel, die steht in geschlossener Form da, braucht man die gesamte stochastische Analysis, das heißt, wenn Sie bei mir in den Kurs Stochastische Differentialgleichung kommen, können wir nach einem halben Jahr diese Formel in etwa ableiten und haben noch nicht alle Details von dieser Formel gemacht, um zu sagen, was hinter dieser einfachen Formel steht. Wenn man sich diese Theorie anguckt, hat man einen weiteren Eindruck, man kriegt den Eindruck, dass die Stochastik eigentlich nur entwickelt wurde, um die Finanzmathematik zu beschreiben, weil viele Begriffe, die schon älter sind, der Martingale-Begriff, der Begriff des Martingale-Maßes Und andere Begriffe, die passen, wie man sagt, die Faust aufs Auge auf diese Finanzmathematik und finden sich direkt wieder. Es gibt Bücher, die sind im Prinzip geschrieben für die Finanzmathematik, führen aber nichts weiter an als Martingale-Theorie und das Umfeld davon. Und die Bücher sind de facto nicht zu unterscheiden von Büchern über stochastische Prozesse. Das ist hier ein Zufall. Es war nicht die Intention, die Martingale-Theorie für diese Sachen zu entwickeln. Auf der anderen Seite, die Sachen stammen aus der Spieltheorie. Spieltheorie, das sind faire Spiele und diese Modelle in den Wirtschaftswissenschaften gehen von einem fairen Markt aus, sodass es hier nicht ganz der Zufall ist. Die Theorie der amerikanischen und europäischen Optionen unterscheiden sich fundamental. Die amerikanischen Optionen sind wesentlich schwieriger zu behandeln. Das sind sogenannte Free Boundary Value Problems, das sind stochastische deterministische partielle Differentialgleichungen mit freien Schnittflächen zwischen verschiedenen, so eine Art Phase-Transition, die dort auftritt. Das heißt, diese Mathematik, die dahinter steckt, ist sehr unterschiedlich von den amerikanischen und den europäischen Optionen. Die Benennung amerikanisch-europäische Option hat nichts mit den Kontinenten zu tun, es gibt auch asiatische Optionen und so weiter. Das ist einfach eine Festlegung, die man irgendwie gewählt hat, um diese Optionen zu bezeichnen, meines Wissens jedenfalls. Wie sehen solche Optionen aus? Ich habe das einfach mal im Internet mal sowas aufgerufen. Das kann jeder im Internet sich ansehen. Das ist eine amerikanische Option auf die BMW-Aktie, die ich Ihnen gezeigt hatte. Was findet man hier? Man findet hier den Basiswert, das sind 60,70 Euro. Das ist der aktuelle Preis von der BMW-Aktie. Und der Basispreis, zu dem ich diese Aktie kaufen könnte, ist jetzt 57 Euro. Das heißt, wenn ich das mache, kaufe ich natürlich nicht die Aktie, das ist der, was man jetzt macht. Wenn man eine Option hat, ist man an diesen Aktien überhaupt nicht mehr interessiert. Man löst einfach diese Option ein und kriegt diese 3 Euro und kann damit wieder weitermachen. Das ist einfach, das hat sich losgelöst, diese Derivate sind eine Sache für sich geworden. Was sind die Auswirkungen in der Finanzmathematik im aktuellen Leben? Nachdem 1973 diese Black-Scholes-Formel entwickelt wurde, gab es einen unheimlichen Aufschwung im Aktienhandel und im Handel von Derivaten. Es standen Plätze, auf denen, die heute noch existieren, auf denen diese Optionen gehandelt werden, zum Beispiel dieses Chicago Board Options Exchange, dieser Platz. Der wurde damals 1973 de facto nach diesen Entwicklungen gegründet. Und das ist eine Grafik vom Kollegen von mir, von Emmanuel Gobet und von der Nicole El-Khoury. Und die haben einfach mal Folgendes gemacht. Die haben die CBU-Leistung auf der linken Seite, die Entwicklung, und auf der rechten Seite die Anzahl der Transaktionen, die pro Zeiteinheit durchgeführt werden, einfach mal nebeneinander gelegt. Und hier braucht man kein Statistiker zu sein, um zu sagen, dass es ein perfekter Fit ist, diese beiden Sachen. Das heißt, je mehr Computerleistung man zur Verfügung hat, desto mehr wird auch gehandelt. Und das ist auch so. Und ich habe mich jetzt, als ich letzte Woche auf einer Tagung war, noch aufklären lassen, es spielen nicht nur die Computerleistungen eine Rolle, sondern es spielen sogar die Geschwindigkeit der Netzleitungen eine Rolle. Das heißt, Marktteilnehmer, die von dem Zentralcomputer weiter weg sind, sind im Nachteil bei dieser Geschichte, weil der Austausch auf diesem Computer nicht schnell genug läuft. Das bringt uns jetzt zu den Krisen des Finanzsystems und zur Kritik der Finanzmathematik, weil man sich natürlich vorstellen kann, was jetzt hier auch schon in meinen Vorrednern anklang, dass die Finanzmathematik natürlich auch einen sehr großen Einfluss hat. Und dieser Einfluss ist durchaus gespalten und wurde in dieser Gesellschaft, die jetzt also Finanzmathematik sehr stark diskutiert. Zum Beispiel ist das Problem, es arbeiten alle Leute mit der gleichen Formel. Wenn die nicht mit der gleichen Formel arbeiten würden, würde das völlig anders laufen. Ist diese Formel oder ist dieser Preis, der dort ist, tatsächlich der richtige Marktpreis oder entsteht jetzt eine Rückkopplung der Mathematik in die Realität, dass alle Leute mit dieser Formel arbeiten und dort völlig andere Effekte entstehen? Das ist ein relativ kompliziertes Gebiet. Zuerst zur Entwarnung, was die Finanzmathematik, wo sie nicht dran schuld ist, an den Spekulationsblasen. Die gab es schon ziemlich früh. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, 1634, die Tulpen-Zwiebelblase in Holland. Da gibt es noch andere Beispiele dafür und da gab es den Black und Scholes mit Sicherheit noch nicht. Die Finanzmathematik, der wurde aber angelastet, zum Beispiel der Schwarze Freitag 1987, als der Dow Jones eingebrochen ist, wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist. Und es gab dort sehr geteilte Meinungen, woran das liegen könnte und viele haben den Computerhandel dafür verantwortlich gemacht, ohne auf die Details jetzt einzugehen. Es ist nicht der allgemeine Konsens, dass das daran lag. Und da gab es noch einen zweiten wesentlichen Zusammenbruch und dieser Zusammenbruch hat nicht nur finanzielle Folgen für die Beteiligten gehabt, er hat halt auch Folgen für die Finanzmathematik selber gehabt. Das ist der Zusammenbruch des Hedgefonds Long Term Capital Management und ironischerweise waren im Board Scholz und Merton, die kurz davor den Nobelpreis bekommen haben und die saßen im Board von dem Hedgefonds. Und dieser Hedgefonds hat Anfang der 90er Jahre riesige Gewinne eingefahren und 1998 gigantische Verluste. Ich hatte mir die Zahlen rausgesucht, es waren aber verschiedene Quellen, verschiedene Zahlen. Ich wollte die Zahlen dann nicht angeben, da ich nicht genau wusste, welche Zahlen dort korrekt sind. Und der Fonds wurde schließlich 2000 dann geschlossen. Und natürlich hat diese Tatsache, dass selbst Mathematiker, die im Board sitzen, das nicht verhindern können, die Diskussion entfacht, ob die Finanzmathematik für diese Krise verantwortlich ist. Und aus meiner Sicht, als Betroffener oder Nicht-Betroffener, ist die klare Antwort nein. Denn man muss überlegen, warum der Fonds zusammengebrochen ist. Der Fonds ist nicht zusammengebrochen, weil die Mathematiker, der Merton oder Scholz, die Märkte nicht verstanden haben oder die Formel falsch war, sondern es gibt ein Risiko am Markt. Es gibt das No-Free-Lunch-Prinzip, das heißt, man kann nicht mit 0 Euro Gewinn machen. Und das trifft auch für Leute zu, die sehr gut in Mathematik sind. Das heißt, auch wenn die im Board sitzen und ein Riesenrisiko eingehen, kann es sein, dass das daneben geht. Und das ging bei denen daneben, weil die wirklich dort immense Summen verschoben haben und das ging einfach daneben. Also die Finanzmathematik ist kein Instrument, um reich zu werden. Es ist ein Instrument, um die Lage abzuschätzen, wie risikoreich eine Position ist. Und das sind meine positiven Schlussfolgerungen für die Finanzmathematik. Aus meiner Sicht ist es weniger ein Instrument, um möglichst optimale Strategien durchzuführen. Natürlich sollte man das machen, man sollte jetzt natürliche Sachen nicht liegen lassen, das ist klar, aber es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Instrument zur Regulierung der Finanzmärkte. Es gibt jetzt das Basel III-Abkommen, das ist ein Abkommen, wo die Finanzmärkte noch mal stärker reguliert werden. Es geht hier um das sogenannte Value at Risk, das heißt das minimale Kapital, was eine Bank haben muss, damit die Bank nicht bankrott geht, und das ist eine sehr wesentliche Berechnung. Und in der Praxis sieht das so aus, dass die Banken ihre Modelle an eine Aufsichtsbehörde einreichen, die Modelle werden geprüft, danach wird die Position der Bank anhand dieser Modelle überprüft und dann wird entschieden, ob die Strategie dieser Bank zulässig ist oder nicht. Also wird schon ernsthaft gemacht, das Stresstest in Banken ist das Gleiche. Gut, das war die Finanzmathematik, jetzt möchte ich zur Physik kommen, das klang auch schon an. Also ein völliger Themenwechsel und ich möchte hier das Hardcore-Modell aus der Physik und aus der Chemie, eventuell auch sogar aus der Biologie beschreiben. Ja, was ist das Modell? Das Modell, wie man hier sieht, das ist ein einfaches Raster, das ist ein 8x8, 2, 4, 6, ein 8x8 Raster. Und die Idee ist von dem Raster, man verteile schwarze und weiße Punkte, aber zwei schwarze Punkte dürfen nicht nebeneinander liegen. Das ist in der Physik, muss ich jetzt vorsichtig sein, aus der Thermodynamik eventuell, dass eben nicht zwei Partikel, dass bestimmte Konstellationen in Gittern auftreten, wo in zwei benachbarten reden darf. Es könnte sein, dass man in der Biologie hier fragt, man hat eine bestimmte Spezie und teilt das Gebiet dieser Spezie in so ein Raster ein und dann sagt man, okay, das dürfen eben nicht zu nah aneinander legen, weil sonst dort der eine die anderen auffrisst. Das heißt, es sind nur diese Konstellationen möglich. Wenn man das Bild so sieht, da denkt man, das ist völlig harmlos, das ist ein 8x8 Raster, man kann die Punkte durchzählen, aber das ist nicht so. Wenn man nämlich jetzt alle Möglichkeiten durchzählt, wie viele Konfigurationen es gibt, die zulässig sind, da kommt man auf 1,8 mal 10 hoch 19 Möglichkeiten und das sieht dann schon wieder ganz anders aus. Das Problem ist hier nicht so sehr diese große Zahl, die hier steht. Das könnte man eventuell mit dem Computer noch machen. Das Problem ist, dass man diese Konfiguration nicht vernünftig aufzählen kann, sondern dass sie ziemlich ungeordnet auftreten. Man hat keinen einfachen Algorithmus, dass man die einfach durchzählt, diese Konfiguration.
Die Zahl ist eine 1 zu viel.
Ja, stimmt, da ist die, genau. Okay, gut. Aber die Anzahl der Nullen müsste stimmen, die habe ich zweimal durchgezählt, weil ich... Weil ich genau darauf spekuliert habe, dass das nachgezählt wird. So, wenn man jetzt zum Beispiel Folgendes machen möchte, man möchte die Erwartung der schwarzen Punkte zählen. Also man nimmt alle möglichen Konfigurationen und fragt, was ist die erwartete Anzahl dieser schwarzen Punkte, die dort auftritt. Könnte man das mit einer traditionellen Monte-Carlo-Methode machen? Das heißt, man simuliert diese Situation zum Beispiel 1000 Mal, aber man müsste 1000 Mal einen Wahrscheinlichkeitsraum simulieren, der diese Anzahl von Elementen hat. Und die Konfiguration und die Struktur dieses Wahrscheinlichkeitsraumes ist sehr kompliziert. Das ist de facto erstmal sehr schwer möglich. Und wenn man sagt, okay, ich möchte nicht 8x8, sondern 16 mal 16 haben, dann ist es so, man zählt sehr schnell nach, das wächst exponentiell an. Und dann werden die Nullen noch viel länger, dass die ja gar nicht mehr auf die Zeile passen. Und dann ist man eigentlich jenseits von Gut und Böse, das kann man nicht mehr mit dem Computer machen. Das Schöne an der Finanzmathematik, an der Stochastik war, dass sie hier nicht, das ist ein typisches Problem, wo man sagt, auf dem Blatt Papier ist das gelöst, das Problem. Ich wende einfach diese Monte Carlo Methode an und ob das implementiert werden kann, das interessiert mich nicht. Aber 1953 musste das gemacht werden und da hat die Mathematik, die Stochastik eine wunderschöne Methode entwickelt. Das sind die Markov-Ketten-Monte Carlo-Methoden, die auf der einen Seite von der Theorie her eine wunderschöne Theorie ergeben, von der anderen Seite sehr schöne Algorithmen liefern, die es möglich machen, dieses Problem zu simulieren, ohne dass man den kompletten Wahrscheinlichkeitsraum simuliert. Das Problem ist, man darf nicht versuchen, das alles mit einem Schlag zu simulieren. Es wird stückweise gemacht und das sind Algorithmen, die man wirklich wunderschön und mit viel Ideen implementiert werden. Dort gibt es keine Straightforward-Algorithmen, sodass man das macht. Man muss sich das jedes Mal überlegen, was man dort macht und kommt dann zu den sogenannten Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Und diese Methoden sind heute sehr im Zentrum der Entwicklung. Es gibt adaptive Monte-Carlo-Methoden, Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Das ist eine Entwicklung, die sehr aktuell ist, weil auch viele Sachen, zum Beispiel auch in anderen Gebieten, mit diesen Sachen angewendet werden. Das ist also ein Problem, was mathematisch auf der einen Seite von der Theorie her sofort erledigt ist, in der Praxis nicht, aber die Mathematik liefert dann auch die Lösung für diese Praxis. Und diese Methode wird sehr häufig verwendet in der Physik, Chemie und in der Mathematik. Ein zweites Beispiel aus der Physik ist ein Beispiel aus der Perkulationstheorie. Und man schaut sich dieses Gitter an, das sind diese Sechsecke. Und was ist die Idee von diesem Gitter oder was ist das Problem? Das ist ein sogenannter Bernoulli-Verband. Und Bernoulli-Verband heißt, dass jede Zelle in diesem Rechteck ist unabhängig voneinander mit der Wahrscheinlichkeit p weiß eingefärbt und mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus p schwarz eingefärbt. Man kann sich das vorstellen, dass man ein Medium hat, das aufgeheizt wird und dann ändern gewisse Zellen den Zustand oder gewisse Kristalle den Zustand oder gewisse Elemente dieses Gitters den Zustand und springen von einem Zustand in den anderen. Und das geschieht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die heißt hier Pi. So, was ist die Frage? Die Frage ist, ab welchem kritischen Wert von P0 gibt es einen Weg von links nach rechts, sodass ich auf diesen weißen Gittern langlaufen kann? Warum ist das von Interesse? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn das eine elektrische Leitung sein soll, von links nach rechts, wenn es keinen Weg gibt von links nach rechts, der auf diesen weißen Gittern langläuft, dann besteht keine Leitung von links nach rechts oder es kann kein Licht durchgehen, wenn man sich das als Durchgang eines Lichts von links nach rechts vorstellt. Und die Frage ist, gibt es, was heißt kritischer Wert? Das Problem ist hier, man hat einen stetigen Parameter am physikalischen System und man ändert diesen Parameter stetig und dann stellt man fest, das System springt von einem Zustand in den anderen. Phase Transition oder Phasenübergang, wie man das sich auch nennen kann. Und die Frage ist, kann man das in der Mathematik simulieren? Also kann man das beschreiben? Macht das mathematischen Sinn, dieser Phasenübergang? Was passiert hier? Was man sich jetzt vorstellt, ist, dass man sehr viele von diesen Zellen hat. Man betrachtet den sogenannten Skalierungslimit. Man lässt immer mehr Zellen dort rein, behält aber die Form dieses Gitters bei. Und dann berechnet man gewisse Wahrscheinlichkeiten aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit von allen möglichen Konfigurationen es einen Weg von links nach rechts gibt, der weiß ist. Und das macht man im Limes. Also man bildet, also man nimmt immer mehr und mehr Elemente rein und dann betrachtet man Limes. Und dann stellt man fest, ja, es ist richtig, es gibt einen kritischen Wert P0. Und unterhalb dieses kritischen Wertes von P0 gibt es mit Wahrscheinlichkeit 1 keinen Weg von links nach rechts. Und überhalb dieses kritischen Wertes gibt es einen Weg mit Wahrscheinlichkeit 1, der von links nach rechts durchgeht. Das wurde schon... Ja, dieser kritische Wert P0, von was hängt der ab? Der hängt natürlich von den Seitenlängen ab, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel einen sehr langgestreckten Zylinder haben hier und von links nach rechts wollen, ist es wahrscheinlich schwieriger, von links nach rechts zu kommen, als von oben nach unten zu kommen. Das heißt, diese Seitenlängen müssen eine Rolle spielen bei der ganzen Formel. Der britische Physiker Cardy hat die Sache vermutet, was die richtige Lösung ist und die Formel ist hier. Ich habe es einfach mal hingeschrieben, um zu zeigen, das ist eine nicht-triviale Formel, das ist nicht einfach... Seitenlänge zum Quadrat oder irgendwas, sondern das sind hypergeometrische Funktionen und das sieht doch sehr kompliziert aus und das war die Vermutung von Cardy. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Physiker Vermutungen haben und dann die Mathematiker kommen und das auch beweisen können und das passiert auch diesmal. Und zwar hat Smirnov 2001 exakt diese Formel bewiesen. hat bewiesen, dass genau das gilt hier. Und allein an der Struktur dieser Formel ist es vielleicht zu ersehen, dass es wahrscheinlich kein einfacher Beweis war, dass es Smirnov einer der besten Mathematiker ist, die zurzeit unterwegs sind, und er hat dafür auch 2010 eine der Fields-Medaillen bekommen für diese Leistung. Die Fields-Medaille ist der Gegenstück zum Nobelpreis. Ist ein ganz junger russischer Mathematiker. Ja, kommen wir zur Konvexgeometrie, und da sind diese beiden Gebilde dort zu sehen. Und es gibt in der Konvexgeometrie, haben Sie, wie der Name schon sagt, das sind konvexe Körbe. Die sind nicht von mir gemacht worden, die habe ich einfach aus dem Institut mitgenommen. Und die Frage ist, was ist der Abstand zwischen diesen beiden Körpern? Also nicht so gemeint, sondern wie weit von der Geometrie ist dieser Körper von diesem Körper entfernt? Und was macht man? Man führt einen sogenannten Banach-Mazur-Abstand ein, und der funktioniert nach dem Matroschka-Prinzip, wie ich das hier nennen würde. Was macht man? Man nimmt einen Körper, hält den fest, und den zweiten Körper darf man linear verändern. Das heißt, den darf man drehen, strecken, stauchen, alles, was linear mit einer Matrix man machen kann. Und dann stecke man diesen kleinen Körper in diesen großen Körper rein. Und dann muss man aber den großen Körper so viel kleiner machen, damit er wieder in den kleinen Körper reinpasst. Das heißt, man hat letztendlich drei Körper, innen drin den kleinsten, dann hat man draußen den zweiten, und dann hat man hier wieder den Ursprung. Transformation von dem einen Körper wird eingeschachtelt von dem anderen Körper, und die kleinste mögliche Konstante, mit der das geht, das ist die Konstante C. Wenn Sie da an die Matroschkas denken, haben Sie drin eine kleine, die nächste, und dann, ihr könntet das auch sofort ausrechnen. Die sind zwar nicht absolut konvex, aber das ist hier das Gegenstück davon. Und die Frage war, was ist der größtmöglichste Abstand, der dort auftreten kann? Im R3 ist das natürlich kein Problem, das kann man eigentlich, dort ist keine Asymptotik, das N ist fest. Aber diese Frage spielt eigentlich nicht die Rolle in niedrigdimensionalen normierten Räumen, sondern in hochdimensionalen Räumen. Was wir uns jetzt schlecht vorstellen können, wenn dieses Gebilde hundertdimensional wäre, und das wäre auch hundertdimensional, und die Frage ist, was macht man mit diesen hundertdimensionalen Körpern? Die kann man linear transformieren, die kann man auch ineinander stecken. Aber was ist für in der Dimension 100, wenn ich zwei verschiedene konvexe Körper nehme, was ist das schlimmstmöglichste Szenario, was dort auftritt? Und das ist mit anderen Worten einfach der Durchmesser des Minkowski-Kompaktums, ist einfach eine andere Zahl dafür. Und es war lange Zeit unbekannt, das Minkowski-Kompaktum geht auf Banach zurück, das ist ein alter Begriff. Aber was wurde bis 1981, was war bekannt? Das war bekannt, dass die Abschätzung von oben mit n läuft. Das heißt, wenn wir in 100 Dimensionen sind, ist die obere Abschätzung 100 und die untere Abschätzung ist Wurzel aus n, das war 10. Und auch als genügsamer Mathematiker ist man, glaube ich, mit dieser Differenz nicht ganz zufrieden. Es geht von 100 auf 10. Und die Leute haben nun versucht, das rauszukriegen, was da die beste Konstante ist. Und das Problem ist hier, bei diesem Problem ist, dass man zwei Hypothesen hat. Wenn man die positive Hypothese hat, dass man sagt, es ist Wurzel aus n, muss man eine obere Abschätzung machen. Das heißt, man muss konstruktiv etwas machen, man muss etwas Positives beweisen. Wenn man die andere Abschätzung haben will, muss man zwei Körper finden, die ganz weit voneinander entfernt sind. Da muss man also ein Gegenbeispiel suchen. Das heißt, mit einem Beweis, also die Arbeit ist wirklich in zwei Teile geteilt, weil man nicht weiß, was man machen will, soll. Und es war lange Zeit nicht klar, und das Problem wurde 1981 durch Kluskin gelöst und durch eine geniale Entdeckung. Und zwar, was hat Kluskin gemacht? Er hat diese Körper zufällig erzeugt und hat gezeigt, mit einer positiven Wahrscheinlichkeit ist der Abstand von zwei zufällig erzeugten Körpern 100. Und wie macht man das? Man nimmt einfach so, wenn wir das mal kurz als Ball uns vorstellen, man lässt Punkte auf diesem Ball rotieren und dann hält man die an. Und dann lässt man den nächsten Punkt rotieren, hält man den wieder an, und da kriegt man eine gewisse Anzahl von Punkten, und dann nimmt man die absolut konvexe Hülle von diesen Punkten und dann hat man den ersten Körper. Das zweite macht man ein zweites Mal und dann kriegt man den zweiten Körper, und dann stellt sich raus mit einer positiven Wahrscheinlichkeit, haben diese beiden Körper, die so entwickelt wurden, den größtmöglichen Abstand in dem Minkowski-Kompaktum, die haben das N. Und das ist kein konstruktiver Beweis, das ist ein probabilistischer Beweis. Man weiß nicht, wie die Dinge aussehen, weil die einfach zufällig erzeugt sind. So, ich möchte kurz zur eigenen Arbeitsgruppe kommen. Wie schon gesagt, wir machen stochastische Analysis und Approximationstheorie. Wir arbeiten mit Levy-Prozessen, das ist eine Verallgemeinerung der Brownschen Bewegung. Wir betrachten stochastische Differentialgleichungen bezüglich der Branchenbewegung und von Levy-Prozessen. Wir betrachten den Zusammenhang von stochastischen Differentialgleichungen, wie es schon genannt wurde, zu partiellen Differentialgleichungen in verschiedenen Formen. Approximationstheorie für stochastische Differentialgleichungen. Anwendungen in der Finanzmathematik könnte jetzt etwas irreführend sein, obwohl wir in der Finanzmathematik fest integriert sind, heißt das nicht, dass wir für Banken im Moment was machen, sondern das ist für die theoretische Finanzmathematik, was auf dem Approximationsniveau läuft. Und eine zweite Linie, die ich noch etwas betreibe, ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf unendlich dimensionalen Räumen. Das sind Zusammenhänge zwischen Konvexgeometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo ich hier nicht eingehen möchte. Die Gruppe besteht zurzeit im Moment noch aus einem Doktoranden, im Herbst ab zwei Doktoranden, dann einer Sekretärin und einem Administrator, die immer schön helfen, aus einem Senior. Und, was ich hier noch erwähnen muss, wir haben noch eine Außenstelle in Finnland zurzeit, weil ich 2009 aus hierher gekommen bin. Und da läuft noch ein großes Akademieprojekt von mir. Und in Finnland haben wir noch drei Doktoranden, das heißt, die auch voll durch uns betreut werden. Das heißt, diese Gruppe de facto ist diese drei Doktoranden plus das oben. Das ist schon ein Nordisch-Mitteleuropa-Kooperation, was auch tatsächlich so ist, weil die Doktoranden noch von uns betreut werden. Ich möchte jetzt zwei Beispiele nennen, was wir machen. Das erste ist eine nichtlineare Wärmeleitungsgleichung. Und ich hatte nach einem Beispiel gesucht für eine nichtlineare Differentialgleichung und wollte nicht gleich wieder die Finanzmathematik nehmen. Und da habe ich an unser Haus in Finnland gedacht, was wir hatten. Und als wir das gekauft hatten, ist es in Finnland nicht so wichtig, wie das innen aussieht. Es ist wichtig, wie die Wärmeisolierung ist, weil das eben im Winter minus 30 Grad sind. Und man eventuell das Auto nicht aufkriegt, weil das zugefroren ist, aber man möchte, dass die Wände dicht sind. Und deswegen hatte ich das Beispiel hier gemacht. Und was machen wir? Wir wollen die Wärmeverteilung auf einer Wand uns ansehen. Auf einer Außenwand zum Beispiel, also innen wollen wir das messen und schauen, wie die Wärme sich dort verteilt. Und die Idee ist, wir nehmen an, dass wir irgendwelche Wärmebrücken haben, die nach außen gehen und wollen sehen, wie diese Wärmebrücken auf diese Wärmeverteilung, welchen Einfluss die haben. Ja, wenn wir das einfach mal als eine Anfangsverteilung hier nehmen von der Wärme, also von der Temperaturverteilung, die wir haben, das ist jetzt unsere Wand, die liegt jetzt einfach hier mal platt da, das ist die Anfangsverteilung. Die wir dort einfach mal vorgeben. Und dann nehmen wir an, das ist diese Funktion F, das ist eine zusätzliche Abkühlung, die in so einem Punkt an der Wand passiert. Und die zusätzliche Abkühlung kann zum Beispiel passieren, wenn da eine Wärmebrücke ist nach außen und es draußen sehr kalt ist, führt. Und diese Wärme oder diese Abkühlung in diesem Punkt wird durch die Zeit bestimmt. Also wenn es nachts ist, ist es kälter, wenn es tagsüber ist, ist es nicht so kalt. Die wird durch den Punkt bestimmt, je nachdem, wo man ist. Und wird natürlich durch die Temperatur, die selber jetzt an der Innenseite bestimmt, kann die auch noch abhängen. Ja, und dann wollen wir die Temperatur im Punkt XY, der Wand zum Zeitpunkt T, einfach simulieren. Und hier gibt es eine deterministische Wärmeleitungsgleichung. Und die hat jeder schon mal gesehen. Das ist einfach die Standard-Wärmeleitungsgleichung. Wir nehmen an, hier wir haben normierte Koeffizienten. Und wir nehmen hier an, wir haben hier diesen nichtlinearen Term, der hier hinten steht, der in irgendeiner Weise das Verhalten dieser Wand beschreibt, die eben nicht im Normalzustand ist, das heißt, diese Abkühlung dieser Temperatur erfolgt nicht dem Standard, sondern hier treten irgendwelche Effekte auf, die man eigentlich simulieren möchte. Und das ist die Anfangsverteilung der Temperatur, die wir hier haben. Ja, was ist die Idee? Die Idee ist, also es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, so ein System zu lösen, egal ob das jetzt mit Wärmeleitung zu tun hat oder mit Finanzmathematik zu tun hat. Man kann das deterministisch versuchen zu lösen, da müsste man dann wahrscheinlich zum Alexander mal gehen. Oder man kann versuchen, das probabilistisch zu lösen und dann müssen Sie einfach zu mir kommen. Das probabilistische, die Lösung das auf der probabilistischen Seite hat einen Hintergrund, der an sich interessant ist. Und zwar versucht man bei dieser probabilistischen Ansatz die Wärmeverteilung, die in dieser Wand auftritt, mit einer zweidimensionalen Brownschen Bewegung zu beschreiben. Das heißt, diese zweidimensionale Brownsche Bewegung beschreibt den Wärmetransport, der dort auftritt. Und das würde dann ungefähr so aussehen. Na, wo ist jetzt? Ups, die ist hier. Stopp. Da ist er. Ja, das ist eine zweidimensionale Brownsche Bewegung, die wir hier loslaufen lassen. Die läuft jetzt hier am Nullpunkt los Und es ist einfach ein Prozess, der in dieser Ebene läuft, in beiden Richtungen. Und mit dieser zweidimensionalen Brownschen Bewegung ist die Idee, dass man den Wärmetransport in dieser zweidimensionalen Ebene beschreibt. Und die klassische Wärmeleitungsgleichung lässt sich tatsächlich komplett so beschreiben. Das ist genau das richtige Modell, was man dafür verwendet. Und die Stochastik macht jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier einen Übergang von einem deterministischen System zu einem stochastischen System. Der Übergang ist aber nicht so, dass wir die deterministische Gleichung nehmen und diese randomisieren, das heißt diese zufällig machen, sondern das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir haben hier diese Nichtlinearität, die hier steht, diese Nichtlinearität steht hier und diese terminale, diese initiale Bedingung geht, die steht hier und die tritt das hier auf. Egal was das ist jetzt nicht eine deterministische Vorwärtsgleichung, sondern eine stochastische Rückwärtsgleichung. Wir versuchen jetzt über diese stochastische Rückwärtsgleichung dieses Problem zu lösen. Das ist eine Brownsche Bewegung, die hier steht. Das sind einfach die modernen BSDI, heißt das, Backward Stochastic Differential Equations. Das ist ein ganz populäres Gebiet, was zurzeit gemacht wird. So, warum macht man das? Warum übersetzt man was Deterministisches in was Zufälliges? Das ist die Frage, was soll der ganze Kram? Und es stellt sich heraus, dass man mit der stochastischen Gleichung die deterministische Lösung komplett beschreiben kann. Das heißt, wenn man die stochastische Lösung kennt, wenn man die beschreiben kann, kann man die deterministische Gleichung vollständig lösen. Und die Lösung kann unter Anwendung von Monte-Carlo-Methoden, das ist hier nicht ganz so einfach, die Systeme sind nicht ganz einfach zu behandeln, aber sie kann prinzipiell fast für jede nichtlineare Differentialgleichung kann das gemacht werden. Und warum wird das gemacht? Das wird nicht unbedingt in zwei Dimensionen gemacht, da ist man vielleicht nicht so sehr daran interessiert, aber das Problem ist, wenn man höhere Dimensionen hat, dann gibt es einen Umschlag in der Dimension, dass die Leute dann lieber stochastische Verfahren verwenden als deterministische Verfahren verwenden, weil die deterministischen Verfahren eventuell so einen Flutter-Effekt haben oder was haben. Man nimmt in dem Fall in einigen Gebieten lieber die stochastischen Gleichungen. Das heißt, man ersetzt das deterministische Problem durch ein stochastisches und das stochastische wird über eine Monte-Carlo-Methode gelöst. Ja, was sind die Beiträge der Arbeitsgruppe in diese Richtung? Was wir gemacht haben, wir haben uns die Eigenschaften der Lösung dieser stochastischen Rückwärtsgleichung sehr genau angesehen. Das sind ganz aktuelle Ergebnisse und zwar haben wir dort mit Mitteln der Funktionalanalysis die Regularität der Lösung der stochastischen Differentialgleichung, der Rückwärtsgleichung uns angesehen. Das läuft auf nichtlineare PDEs hinaus, auf sogenannte Viskositätslösungen von nichtlinearen PDEs. Wir haben die Funktionalanalyse benutzen müssen und auch gerne benutzt. Und wir haben zwar selber keine Numerik gemacht, aber die Kollegen, mit denen wir das gemacht haben aus Paris, der Emmanuel Gebet, der Bruno Beauchamp, mit dem wir jetzt was machen, die sind sehr stark an numerischen Anwendungen interessiert. Und das, was jetzt ansteht, ist, die Ergebnisse, die wir über die Variation dieser Gleichung erhalten haben, in numerische Algorithmen zu übersetzen. Und die Idee ist ganz einfach, man schaut sich die Variation des exakten Problems an und wenn das Problem an einer Zeitstelle eine große Variation hat, muss man dort die Zeitgitter anders wählen, man muss die adaptiv wählen. Und genau das wird gemacht, das heißt, die Sachen, die wir gemacht haben, sind genau dafür da, um zu sehen, wie die optimalen Zeitgitter gelegt werden müssen, um die Sachen zu lösen. Ja, was kann man noch machen? Wir können was im Moment in der Arbeitsgruppe gemacht wird, die Brownsche Bewegung wird gegen Levier-Prozesse ausgetauscht. Levier-Prozesse sind Prozesse, die Sprünge haben, das ist nicht eine Brownsche Bewegung, die stetig ist, sondern das ist ein stochastischer Prozess, der springt. Das gebe ich gleich eine Simulation dafür an. Und diese nichtlinearen Differentialgleichungen übersetzen sich in Integro-Differentialgleichungen, das heißt, es ist ein Differentialterm plus ein Integralterm. Und das ist dann natürlich nicht mehr die Wärmeleitungsgleichung, sondern hat dann andere Anwendungen. Wie sehen diese Prozesse aus, diese Levier-Prozesse? Na, wo ist er? Hier ist er. Hier sieht man, dass wieder sich da entwickelt. Ich kann das nochmal kurz laufen lassen. Jetzt ist er weg. Das ist ein Prozess mit relativ kleinen Sprüngen. Ja, das ist also nicht mehr, das ist jetzt hier nicht ein Fehler in der Grafikdarstellung, dass der nicht mehr durchgezeichnet ist, sondern der Prozess springt tatsächlich. Und dann haben wir noch einen Prozess mit großen Sprüngen auch drin. Ja, das sieht man hier. sieht man jetzt schwer, das sind die Sprünge einfach größer und damit sieht er so aus. Und diese Effekte sind natürlich in der Physik auch von Interesse. Es gibt die stabilen Prozesse, die p-stabilen Prozesse, p kleiner als 2, und die treten in der Physik zum Beispiel auf. Die Cauchy-Verteilung tritt bei ganz Strahlungsproblemen in der Physik auf. Das heißt, diese Sachen haben auch in der Physik einen Hintergrund. So, das zweite Gebiet, was ich ganz kurz jetzt am Schluss noch erwähnen möchte, ist das sogenannte Discrete-Time-Hatching im Black-Scholes-Modell. Das klingt jetzt sehr angewandt, war von uns aber gar nicht angewandt, sondern wir haben einfach ein stochastisches Approximationsproblem angesehen. Und es war überraschend, dass es im Black-Scholes-Modell gibt es ein prinzipielles Problem, und was die Leute eigentlich nicht so gerne zugeben, wenn sie damit arbeiten. Und zwar, das Black-Scholes-Modell ist so konstruiert, dass es auf einer Nicht-Arbitrage-Bedingung aufbaut, und die hat zur Folge, dass der Optionspreis so berechnet wird unter der Annahme, dass die Bank, die die Option an sie verkauft, unendlich oft handeln muss. Das heißt, diese Bank schreibt eine Option auf diese BMW-Aktie aus, und um den Betrag zu realisieren, den sie am Ende dieser Zeit an sie zu bezahlen hat, muss die Bank in dieser BMW-Aktie ständig handeln, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Und das Modell und diese Preise sind so gestaltet, dass sie das unendlich oft zu machen hat. Ich habe einen Kollegen gefragt von der Deutschen Bank, und es gab zwei Informationen. Die erste Information ist, es wird tatsächlich der Black-Scholes-Preis verwendet. Und die zweite Option ist, die Portfolios werden aber nur einmal pro Tag angepasst. Das heißt, das, was tatsächlich gemacht wird von der Bank, die Realisierung und was mit dem Preis zusammenhängt, das passt nicht zusammen. Es gibt dort einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem, was die Bank macht, und das, was sie wieder preis berechnet wird. Und das, was wir gemacht haben, ist, das war Anfang, das Problem wurde Ende der 90er Jahre, als ich in Wien war, wurde das auch aktuell, dieses Problem. Und wir haben uns diese Sachen aus der mathematischen Sicht angesehen. Und wenn man das in die Mathematik umformuliert, gibt es ein Approximationsproblem, was völlig sauber formuliert ist. Und wir haben uns dieses Approximationsproblem angesehen, aus mathematischer Sicht, und haben festgestellt, es gibt zum Beispiel sehr starke Unterschiede von diesem Problem. Wenn man zum Beispiel eine Call- oder eine Put-Option hat, das sind sehr gutmütige Optionen, dann ist dieser Effekt nicht so groß. Wenn man auch so sogenannte binäre Optionen hat, es ist eine Wette auf den Index, also wenn Sie jetzt wetten, dass der Index, der DAX über 1000 ist, kriegen Sie einen Euro, und wenn er unter 1000 ist, kriegen Sie keinen Euro. Wenn man diese Optionen verwendet, die reagieren wesentlich sensibler auf diesen Effekt. Und genau das haben wir untersucht, quantifiziert. Ein Wirtschaftswissenschaftler würde sagen, das Risiko, welches durch Discrete-Time-Hatching entsteht, ist für binäre Optionen höher. Und wir als Mathematiker sagen, TPO-Funktionen eines Calls und einer binären Option liegen in unterschiedlichen Besoffräumen. Und es ist beides mal das Gleiche gemeint. Und das, was wir dann noch bestimmt haben und was tatsächlich jetzt auch sehr populär geworden ist unter Kollegen, ist, wir haben ein folgendes singuläres optimales Stopp-Problem betrachtet. Wir haben betrachtet, die Bank darf nur n-mal das Portfolio umschichten. Was sind die optimalen Zeitpunkte, das zu machen, um diesen Effekt zu minimieren? Und das ist so, dass man für diese binären Optionen, also für diese Call- und Put-Optionen, kann man äquidistant das machen. Wenn man so eine binäre Option hat, darf man das nicht äquidistant machen, sondern da gibt es ein festes Schema, nach dem man vorgehen muss. Und da kann man den gleichen Fehler oder das gleiche Risiko erreichen wie für die Call und für die Puts. Das heißt, wenn man die Zeitnetze optimal wählt, sind die binären Optionen nicht schlechter als die anderen. Es ist aber durchaus gerechtfertigt, ein mathematisches Modell herzunehmen, was tatsächlich in der Praxis verwendet wird, wofür es Modell Nobelpreis gibt, und was in der Praxis aber so verwendet wird, dass es nicht dem entspricht, wie es in der Literatur steht. Und was wir gemacht haben, wir haben einfach spezifiziert, was ist der Unterschied zwischen diesem Modell, wie es angewendet werden sollte, und wie es tatsächlich angewendet wird. Diese Ergebnisse, die wir hier erhalten haben, haben jetzt nicht nur hier eine Bedeutung, sondern die führen uns wieder zurück zur Numerik. Das ist ein Approximationsproblem, und dieses Approximationsproblem wird in der Numerik jetzt aktuell. Es gibt auch Kollegen, die darauf arbeiten und die genau mit den Techniken, die wir haben oder mit den Resultaten sogar, jetzt diese numerischen Verfahren zu optimieren für stochastische Differentialgleichungen, stochastische Integrale. Und dort geht es genau darum, dass man eine reguläre terminale Bedingung hat oder eine singuläre terminale Bedingung hat, wie man die Zeitnetze zu wählen hat. Gut, vielen Dank.